Ja, einen schönen guten Morgen von mir. Offenheit und Gastfreundschaft ist heute unser Thema. 23 Gastgeber und 33 Gäste beteiligen sich heute an unserer Aktion Gastfreundschaft, die wir letzten Sonntag angekündigt haben. Manche würden sich ja schmunzeln, es ist typisch deutsch. Wir haben letzte Woche dafür Listen ausgelegt und konnten uns eine Woche lang auf Gastfreundschaft einstellen, aber immerhin. Heute führen die offenen Türen hoffentlich nicht ins Blaue, sondern tatsächlich an gedeckte Tische. Aber mir hat das Bild sehr gut gefallen, denn ich denke, dort, wo wir Menschen wertschätzen, wo wir unsere Türen, vor allen Dingen unsere Herzenstüren für andere Menschen aufmachen und sie im Namen Jesu öffnen, da lassen wir andere ein Stück Himmel erleben. Am Donnerstag feiern wir ja Himmelfahrt. Jesus regiert, er baut sein Reich in dieser Welt und Gemeinde ist sein Instrument dazu. Die Frage ist, wie geht Gemeinde Jesu eigentlich mit einer sich verändernden Gesellschaft um? Und dafür habe ich heute einfach mal aus dem Stadtteilprofil 2013 euch ein paar Zahlen mitgebracht. Oben seht ihr die Bevölkerungszahlen. Ich habe einmal Barmbek-Nord genommen, dann Bramfeld, weil manche von uns in Bramfeld wohnen, und dann Hamburg-Weit die Zahlen. Wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann ist auffällig, dass es ein Drittel der Bevölkerung in Hamburg Migrationshintergrund hat und in Barmbek ist es etwa ein Viertel, knapp ein Viertel der Bevölkerung. Wenn wir dann schauen, wie viele Menschen unter 18 Migrationshintergrund haben, sehen wir, dass das hamburgweit fast die Hälfte der Bevölkerung ist und in Barmbek-Nord 44,3%. Das heißt, wenn wir uns vorstellen, wie sich unsere Gesellschaft verändern wird, dass nämlich immer mehr Deutsche ohne Migrationshintergrund keine Kinder bekommen, aber viele Menschen mit Migrationshintergrund Kinder bekommen, können wir uns vorstellen, wie etwa in 20 Jahren Gemeinde natürlicherweise aussehen müsste, wenn Gemeinde Jesu der Querschnitt unserer Gesellschaft sein würde. Und es braucht unsere Entscheidung und die Formung unseres Herzens, um mit den Menschen, mit denen wir in unserem Stadtteil zusammenleben, so umzugehen, dass es Gott ehrt und dass sich Menschen wertgeschätzt fühlen. Übrigens ist ganz interessant, dass 65% aller Menschen mit Migrationshintergrund, die unter uns leben, übrigens christlichen Hintergrund haben. Oft sind es Menschen aus Afrika, aus Südamerika, die christlich groß geworden sind oder mit christlichen Inhalten, die also nicht Muslime oder Atheisten sind. Viele Menschen davon glauben bereits an Gott, kennen vielleicht sogar Jesus Christus. Für viele ist Glaube etwas Relevantes oder sogar etwas Wichtiges, anders als für viele, die seit Generationen Deutsche sind. Aber die Frage ist, finden diese Menschen selbst, wenn sie gut Deutsch sprechen, eigentlich ein Zuhause in christlicher Gemeinde, dass sie nicht in eine Monokultur gedrängt werden, nur unter sich zu bleiben? Erfahren Ausländer, die noch keine oder keine Staatsangehörigkeit, deutsche Staatsangehörigkeit haben, von Christen Wertschätzung und die Möglichkeit, dazu zu gehören? Wie gehen wir mit diesen zunehmenden Veränderungen in unserer Gesellschaft um und auch mit den zunehmenden Vereinzelungen? Früher hat man ja zuerst geglaubt, bevor man zu einer Gruppe dazugehörte. Heute kommen Menschen zum Glauben auch dadurch, weil ihre natürlichen Zugehörigkeiten zerbrochen sind und sie dann aber in christlicher Gemeinschaft ein Zuhause erfahren. Bieten wir persönlich und als Gemeinde ein Zuhause an? Sind wir offen und gastfreundlich? Also jetzt mal ganz grundsätzlich, egal welchen Hintergrund ein Mensch mitbringt. Oder sind wir eher ängstlich, unsicher, kritisch, distanziert oder vielleicht viel zu beschäftigt? Ich muss selbst sagen, dass mich das Thema Gastfreundschaft auch ein Stück betroffen macht. Also bis unsere Kinder ins Teenageralter kamen, würde ich sagen, haben wir Gastfreundschaft wirklich gut gelebt. Aber ich merke, es war eine ganz andere Zeit. Grundschulkinder kamen dann noch zum Essen nach Hause. Und sie waren auch nicht den ganzen Tag in der Kita oder in der Schule. Das heißt, es gab immer genügend Eltern und auch Kinder, die dankbar waren für eine Mittagseinladung oder für eine Nachmittagseinladung. Also es lohnte sich einfach, zu Hause zu sein Heute würden Mütter ja alleine zu Hause sitzen, weil die Kinder gar nicht kämen und erst recht nicht noch Besuch mitbringen würden. Das Leben in unserer Gesellschaft hat sich verändert. Und wer allein schon beruflich eine volle Woche hat, dem bleibt ja auch viel weniger Zeit für andere Menschen. Aber ich glaube, egal wie unser Leben gerade oder phasenweise aussieht, können wir ja trotzdem Gott bitten, dass in den Begegnungen, die natürlicherweise stattfinden oder stattfinden könnten in unserem Leben, dass wir da eine Offenheit und Gastfreundschaft mitbringen. Dass wir in den Momenten der Begegnung einen Unterschied machen. Und wir können dafür beten, dass sich aus diesen natürlichen Begegnungen auch mehr entwickelt. Andere Kulturen sind ja viel beziehungsorientierter. Unsere westliche Kultur ist eher sachorientiert. Und da ist die Frage, ob wir als Christen eigentlich einen angemessenen Unterschied leben. Viele Menschen haben keine Familie vor Ort, aber kommen aus einer Kultur, in der Familie wichtig ist oder das Wichtigste überhaupt. Sind wir bereit, ihnen ein Stück Familie zu ersetzen? Wenn wir auf die erschreckende Zahl in Barmbek-Nord von Einzelpersonenhaushalte schauen, nämlich 71,4%, weit über dem Hamburger Schnitt, dann können wir uns vielleicht auch vorstellen, dass das nicht alles so frei gewählt ist, sondern dass da auch viel Einsamkeit dahinter stecken mag. Wie viele junge oder ältere Menschen mit oder ohne Migrationshintergrund mögen Familie, Zugehörigkeit, Wertschätzung vermissen. Familie zerfällt ja immer mehr in unserer Gesellschaft. Und was ist dann der Ersatz? Früher gab es dieses feste Gefüge, wo jeder aufgehoben war. Gott hat sich Gemeinde als offene Familie vorgestellt. Familie kann man ja auch sehr negativ empfinden. Vielleicht hat man selbst keine guten Erfahrungen mit Familie gemacht. Oder man erlebt Familie abgeschlossen, gerade als etwas, wo ich eben nicht dazugehöre, wenn die anderen sich als Familie treffen, wo ich eher Ausgrenzung erfahre. Aber Gott hat sich Familie als eine offene Familie vorgestellt. Und so sollten wir auch unsere natürlichen Familien leben, als offene Familie. Offene Familie, das heißt, auch gerade für Gemeinde jeder ist einzigartig und gemeinsam sollen wir unseren großartigen Gott in dieser Welt widerspiegeln, repräsentieren. Jeder in der Gemeinde soll ein Teil des Leibes Christi werden. Ein schönes Bild, dass Jesus sagt, er ist der Kopf und wir dürfen seine Körperteile sein. Das heißt, wir alle gemeinsam stellen Jesus erst wirklich richtig repräsentativ dar in dieser Welt. Das heißt, es kommt auf jeden an. Wir brauchen einander, um Jesus besser wiederzuspiegeln. Und helfen wir Menschen, ganz egal, woher sie kommen, dass sie sich zugehörig fühlen können? Es gibt viele Bibelstellen für ein liebevolles Miteinander, gerade auch Fremden gegenüber. Und sehr gute Begründung in der Bibel. Und wir wollen uns einige alttestamentliche Stellen anschauen. Gott erinnert sein Volk im Alten Testament immer wieder daran, dass sie gut zu Fremden sein sollen, weil sie selbst einmal Fremde in Ägypten waren. Wenn wir in den Stammbaum Jesu gucken, dann finden wir Fremde. Rahab, die Kanaaniterin, Ruth, die Moabiterin. Und Jesus selbst war ja als kleiner Junge mit seiner Familie auf der Flucht. Er erlebte die ersten Jahre als Asylant in Ägypten. Jesus hat das Schicksal von Auswanderung, Einwanderung mit allen Herausforderungen erlebt und geteilt. Wenn wir ins Alte Testament schauen, im dritten Buch Mose, Vers 33, 34, da sagt Gott, liebt die Fremden wie euch selbst. Und natürlich sind wörtlich Fremde gemeint, aber es gibt vielleicht auch viele Menschen, die sind vielleicht nicht von ihrem kulturellen Hintergrund fremd, aber sie fühlen sich fremd. Und haben wir uns nicht vielleicht alle schon einmal fremd gefühlt in Situationen, wo wir niemanden kannten? Vielleicht im Ausland, wo wir Hilfe brauchten und der Sprache nicht mächtig waren? Oder einfach in Situationen auf Ämtern, vielleicht auch neuem Job, wo wir uns fremd gefühlt haben, weil wir niemanden kannten, weil wir nicht wussten, ob jemand uns den Rücken stärken wird. Also Erfahrungen von Fremdlingschaft im Ansatz wenigstens kennen wir vielleicht alle aus einzelnen Situationen. Und Gott sagt, liebt die Fremden wie euch selbst. Ich bin der Herr, euer Gott. Und im 5. Buch Mose, Kapitel 10, Vers 18 folgende, sagt Gott erstmal, wie ihr zu Witwen und Waisen steht. Und in diesem Atemzug erwähnt er Ausländer und sagt, da steht, Gott liebt Ausländer, die Fremden, und zeigt auch ihr Ausländern eure Liebe. Im Buch Ruth können wir eine Integrationsgeschichte lesen über die enge Beziehung, die entstanden war, sagt Ruth dann zu Naomi, dein Gott ist mein Gott. Und im Jesaja-Buch, Kapitel 58, wo es eigentlich um das richtige Fasten geht, um die richtige Herzenseinstellung, die Ausdruck nach außen findet, was wir bereit sind, auch für Gott zu tun, wo wir uns auch beschneiden lassen, da sagt Gott, also ein richtiges Fasten ist für mich, wenn ihr Nächstenliebe übt. Und in Vers 7 heißt es, helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Und Einsamkeit, mangelnde Zugehörigkeit ist eine echte Not. Und erst dann lesen wir, dass Gott verspricht, dass dann sein Licht aufgehen wird und sein Segen fließen. Im 2. Buch Mose, Kapitel 23, Vers 9, geht es um das Mitgefühl. Und da sagt Gott, ihr wisst ja, wie den Fremden zumute ist. Ihr seid doch selbst einmal Fremde gewesen. Nun ist es ja so, dass auf die wenigsten von uns direkt zutrifft, dass wir uns da richtig hineinversetzen können, weil wir wissen, wie ihnen zumute ist. Aber ich hoffe, viele von uns kennen Menschen und haben Geschichten gehört von Menschen, die vertrieben wurden, die auf der Flucht waren, die Migration kennengelernt haben. Viele Deutsche kamen auf der Flucht aus Ostdeutschland nach Norddeutschland, Süddeutschland, Westdeutschland und haben das persönlich erlebt, wie es ist, im eigenen Volk wie aussätzig, wie Fremde, wie Menschen zweiter Klasse behandelt zu werden. Wie ist das eigentlich, alles verloren zu haben? Allen Besitz, alle Erinnerungen, ein komplett zerstörtes Beziehungsgeflecht, vieles Schlimme gesehen zu haben, eventuell mit dem nackten Leben davongekommen zu sein. Wenigstens kannte man diejenigen, die aus Ostdeutschland in andere deutsche Gebiete kamen, die Sprache. Aber ganz ehrlich, wie mag das für einen Ostpreußen auf der Schwäbischen Alb gewesen sein oder für einen Pommern im tiefsten Bayern? Da wird es auch vermutlich Sprachschwierigkeiten, Verständigungsschwierigkeiten gegeben haben. Wie ist das, wenn man bei Null anfangen muss? Viele Schwierigkeiten überwinden muss, Fuß fassen muss, sich alles neu erwerben muss, jedes Vertrauen. Wie ist das, wenn man sich oft fühlt wie eine lästige Fliege? Mich haben die Geschichten meiner Großeltern von der Flucht geprägt und ich bin dankbar dafür, dass ich diese Geschichten gehört habe. Ich denke, Erinnerung ist wichtig, damit wir nicht vergessen und damit wir ahnen, damit wir uns wenigstens ein Stück weit hineinversetzen können, wie Menschen zumute ist, die damit zu kämpfen haben. Wir hatten auf der Tagung unserer Freikirche einen Sudanesen als Gastsprecher und dieser Yassir Erik hat erzählt, obwohl er sich sehr bemühte, sofort gut Deutsch zu lernen, war es für ihn schwer, Fuß zu fassen, selbst in einer christlichen Gemeinde, obwohl er ja Christ geworden war und deshalb keine Heimat mehr in seinem Land haben konnte. Aber es gab eine christliche Familie, ein Ehepaar, die hat ihn so richtig gastfreundlich in der Gemeinde aufgenommen, hat sich seiner angenommen und dieses Ehepaar ist nun sowas wie die Großeltern von seiner Seite für seine Kinder geworden. Denn für seine Familie ist er gestorben, als er den christlichen Glauben angenommen hat. Geben wir Menschen die Chance, sich bei uns zu Hause zu fühlen? Schauen wir uns noch ein paar Bibelstellen im Neuen Testament an. Abgesehen vom Gebot der Nächstenliebe gibt es konkrete Stellen. Zum Beispiel Römer 12, Vers 13, helft anderen Christen, die in Not geraten sind und seid gastfreundlich. An unsere Mitglieder hatte ich den Aufruf der serbisch-orthodoxen Kirche in Hamburg gemailt, die den serbischen Glaubensgeschwistern helfen wollen, die letzte Woche durch die Flut alles verloren haben. Vielleicht ist der eine oder andere diesem Aufruf gefolgt. Man konnte finanziell spenden, Sachspenden wurden erbeten. Aber was wäre es, wenn diese Flüchtlinge, also unsere Geschwister, vor unserer Tür stünden? Was würden wir dann mit Römer 12, Vers 13 machen? Und in 1. Petrus 4, Vers 9, seid gastfreundlich und klagt nicht über die vermehrte Arbeit Das ist auch nochmal eine klare Bibelstelle. Ja, Gastfreundschaft, das kann uns auch etwas kosten. Aber Gastfreundschaft sollte für Christen selbstverständlich sein. Und im Epheserbrief geht Paulus sogar noch viel weiter. Paulus sagt in dem Epheserbrief, Kapitel 2, die Verse 14 bis 16, durch Christus haben wir Frieden. Er hat nun Juden und Nichtjuden, und da können wir jetzt alles einsetzen, in seiner Gemeinde vereint und die Mauer zwischen ihnen niedergerissen. Durch Christus leben wir nicht mehr voneinander getrennt. Der eine als Jude, der andere als Nichtjude. Als Christen sind wir eins. So hat er zwischen uns Frieden gestiftet. Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit Gott haben. In seinem neuen Leib, der Gemeinde Christi, können wir nun als Versöhnte miteinander leben. Als Versöhnte miteinander leben, ganz egal, wo wir herkommen. In seinem neuen Leib, der Gemeinde Christi, können wir nun als Versöhnte miteinander leben. Also wenn wir das ernst nehmen, dann werden wir Gemeinde Jesu kaum gerecht, wenn wir für jede ethnische Gruppe eine neue Gemeinde aufmachen. Nein, kirchliche Abspaltung ehrt Gott nicht. Es gibt viele Migrantengemeinden für sich, aber eigentlich ist das nicht Gottes Ziel. Das wirkt nicht versöhnend in unsere Gesellschaft hinein. Nein, die Gemeinde der Zukunft wird eine interkulturelle Gemeinde sein, in der sich verschiedene Kulturen und ethnischen Gruppen mit einer Sprache, die gegebenenfalls auch übersetzt wird, verständigen und Gott loben. Offenheit und Gastfreundschaft gilt es zu lernen in einer sich wandelnden Gesellschaft. Wenn wir also vorhin die Zahlen gelesen haben, gerne die nächste Folie einblenden, dann nehmen wir also wahr, 40-50% der unter 18-jährigen Deutschen haben Migrationshintergrund. Ihre Kinder werden Deutsche mit Migrationsgeschichte sein, ihre Enkel sind Deutsche mit Migrationsbiografie und in der fünften Generation bezeichnet man die Nachkommen dann einfach nur noch als Deutsche. Wir Hamburger, wir brauchen nicht in andere Länder zu fahren, zu reisen, um den Auftrag Jesu zu leben, die gute Nachricht zu allen Völkern zu bringen. Gott hat es uns so richtig bequem und leicht gemacht. Er hat uns einfach die ganzen Menschen aus der Welt geschickt. Er hat sie uns anvertraut. Haben wir sie eigentlich im Blick? Dienen wir ihnen? Suchen wir überhaupt Kontakt? Zeigen wir, dass sie uns wirklich willkommen sind? Und knüpfen wir da an, wo Menschen schon mit einem christlichen Hintergrund kommen, wo sie offen sind? Und knüpfen wir da an, wo sie offen sind für Hilfe, offen für Wertschätzung, offen für Zugehörigkeit? An wen denken wir jetzt gerade? Kann es sein, dass wir zu diesem Menschen, diesem Kollegen, diesem Nachbarn, diesem Mitschüler eine nähere Beziehung, eine Brücke bauen sollten? Dass wir konkreter Wertschätzung ausdrücken sollten, vielleicht dafür beten sollten, dass sich ein Weg ergibt, dass Gastfreundschaft etwas Natürliches wird, dass man sich einmal einladen kann, dass wir uns so interessieren, dass es natürlich wird, sich zu besuchen. Ich möchte, dass wir eine halbe Minute einfach mal mit Gott darüber sprechen, dass wir jetzt einfach für die Menschen, die uns jetzt eingefallen sind, vielleicht für eine konkrete Person segnend beten. Dass wir segnend für die Person beten, dass wir sie in diesem Sinne wertschätzen, dass wir uns selber öffnen, für die Person ein besserer Spiegel der Liebe Gottes zu sein, dass wir vielleicht für eine gute Gelegenheit beten, in der nächsten Woche mal stärker zuzuhören, Fragen zu stellen oder Hilfe anzubieten, einfach Wertschätzung auszudrücken. Vielleicht möchte Gott uns ja auch ganz etwas Spezielles sagen in diesen 30 Sekunden. Ich werde diese Zeit dann mit einem Gebet beenden. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du uns alle, jeden Menschen auf dieser Welt in deine Umarmung einschließen willst. Jesus, ich möchte dir danken, dass du ein Fremder geworden bist in dieser Welt für uns, damit uns das zugute kommt, dass wir Heimat bekommen. Und Jesus, ich möchte jetzt die ganzen Menschen segnen, an die wir gedacht haben. Komm du mit deinem Segen in ihr Leben. Hilf ihnen da, wo sie gerade Not haben, Bedürftigkeit haben. Hilf du unserer Not auf, wo wir noch keine Brücke schlagen konnten. Und da, wo Brücken geschlagen sind, dass wir in deinem Namen diese Brücken weiterbauen und gehen. Dass wir Wege in Freundschaft finden. Dass wir treue Beter sind. Dass wir Wertschätzung leben. Und Jesus, wir beten, dass noch viele dich kennenlernen und bei dir Frieden und Heimat finden. Und dazu sollen solche Begegnungen dienen. Amen. Mir liegt es auf dem Herzen für unsere Gemeinde, dass Gott uns mit Menschen aus vielen Kulturen verbindet. Dass wir, je länger es uns gibt, eine interkulturelle Gemeinde werden, denn anders können wir gar nicht stadtteilrelevant sein in Barmbek-Nord bei den Zahlen, die wir uns angeschaut haben. In Lukas 14, Vers 23 finden wir eine Geschichte vom großen Gastmahl. Viele sind eingeladen, viele haben Ausreden und da schickt der Herr erneut Boten aus und ich denke, wir sind seine Boten. Und da heißt es dann in Vers 43, geh, befahl der Herr, und wer auch immer dir über den Weg läuft, den bring her. Alle sind eingeladen, mein Haus soll voll werden. Wenn Gottes Haus einmal voll werden wird, dann wird es ein buntes, interkulturelles Mischmasch sein. Eine gute, eine bunte Mischung. Also die Gemeinde der Zukunft wird die Entwicklung einer interkulturellen Gemeinde sein. Und was brauchen wir dafür? Die nächste Folie bitte. Wir brauchen eine Willkommensstruktur, eine Annahmestruktur. Dass wir Beziehungen knüpfen, dass es uns besser gelingt, Beziehungen zu knüpfen und Freundschaften zu knüpfen und dass es uns gelingt, Menschen, die das brauchen, ein Stück Familie zu ersetzen, dass unsere Gemeindefamilie eine offene Familie ist. Wir brauchen, glaube ich, gemeinsame Essen als überkulturelles Symbol, als ein Bund, Tischgemeinschaft als Bund. Wir brauchen gemeinsames Arbeiten auf einem Projekt, aber auf Augenhöhe. Und vielleicht legt uns Gott Projekte aufs Herz, wo wir wirklich miteinander Gott dienen können. Und sicher würde von uns immer auch wieder soziale und ökonomische Unterstützung gefordert sein. Aber über all dem steht, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. So wird Gott geehrt. Lernen wir Menschen mit Migrationshintergrund oder Menschen, die Ausländer sind, Fragen zu stellen. Hören wir ihre Geschichten an. Lassen wir uns hineinfühlen. Und meinen wir bloß nicht voreilig, sie zu verstehen. Und lernen wir die verschiedenen Dimensionen ihres Denkens und Fühlens kennen. Sie haben andere Vorstellungen von Wissen und Logik. Sie haben anderes Musikempfinden, andere Art Ästhetik, anderen Geschmack, andere Maßstäbe und Normen. Und das ist ja keine Wertung. Kulturen haben verschiedene Charakteristika. Wie wird geplant, eher gemeinsam oder allein? Wie werden Entscheidungen gefällt, vom Familienoberhaupt oder selbstbestimmt? Wem fühlen sich Menschen verantwortlich? Wie geht man mit Gefühlen um? Dürfen die gezeigt werden oder gerade nicht? Wir haben gelernt auf der Tagung, dass zum Beispiel auf Hochzeitsfotos im Sudan keine Freude gezeigt werden darf. Denn das würde bedeuten, man verletzt die Eltern, als würde man sich freuen, dass man jetzt bei denen auszieht. Also man muss pure Trauer zeigen, damit man die Eltern ehrt bei der Hochzeit. Also man muss so etwas verstehen lernen, damit man es nicht falsch interpretiert. Und vielleicht neigen wir dazu, schnell etwas falsch zu interpretieren, weil wir einfach den kulturellen Hintergrund nicht kennen. Und dann finden wir etwas negativ oder anstößig, aber wir würden anders darüber denken, wenn wir wüssten, worum es geht. In manchen Kulturen sagt man ja und meint nein. Das ist gut zu wissen. Und wie sehen wir das Leben? Wir Westeuropäer haben eine schuldorientierte Kultur. Wir bestehen immer darauf, wer schuld ist. Und das benennen wir ständig, das merken wir gar nicht mehr. Wir sagen, ich habe den Bus verpasst, ich bin verantwortlich, ich bin schuld. In der orientalischen Kultur, wo alles schamorientiert ist, da geht es nicht um die eigene Schuld. Da heißt es dann immer übersetzt, der Bus hat mich verlassen. Also ist es auch wichtig, dass wir das Evangelium nicht schuldorientiert, sondern schamorientiert erzählen. Andere Kulturen verstehen viel eher die Geschichte vom verlorenen Sohn, wenn sie verstehen, die Familienehre wurde verletzt. Wenn sie kapieren, der Sohn hat seinen Vater eigentlich für tot erklärt, als er das Erbe haben wollte. Ja, wie steht denn dieser Vater da, als hätte er seinen Sohn nicht erziehen können? Er hat seinen Vater verunehrt. Dann geht den Menschen auf, wie sehr der Vater den Sohn liebt, dass er ihm das vergibt. Oder aufgrund der orientalischen Kultur erzählt Nathan in der David-Geschichte eben der Schamkultur entsprechend erstmal eine Geschichte, statt einfach bei David reinzuschneiden und ihn unverblümt auf seine Schuld anzusprechen. Deshalb hat Jesus Gleichnisse erzählt. Also ich denke, es ist wichtig, dass wir besser und mehr lernen, unsere Glaubensgeschichten zu erzählen. Zu erzählen, was wir mit Jesus konkret erleben. Biblische Geschichten zu erzählen. Vielen Menschen wird das helfen. Wir haben vielleicht gelernt, systematisch über unseren Glauben zu sprechen. Aber das wird viele nicht ansprechen. Orientalen denken nicht systematisch, erstens, zweitens, drittens. Sie leben in Geschichten. Als ich neulich die Möglichkeit hatte, an der Uni muslimischen Lehramtsstudenten den christlichen Glauben zu erklären, war es gut anzuknüpfen an Geschichten, die sie auch kennen, an Abraham, Ibrahim, den sie kennen. Dass nämlich schon Abraham eine Vertrauensbeziehung zu Gott hatte und nicht durch seine Leistung gerecht wurde, sondern gerettet wurde durch sein Vertrauen. Wir müssen lernen, Brücken zu bauen und oft geschieht das durch Geschichten. Aber dann ist genauso wichtig, dass wir sprachfähig werden über die Unterschiede, dass wir sprachfähig darüber werden, was in unserer christlichen Kultur so besonders ist. Nachdem ich den muslimischen Lehramtsstudenten erzählt und aufgemalt hatte, dass es um eine persönliche Beziehung zu Gott geht, zu Jesus Christus und dass Jesus für uns gestorben ist, damit wir Gott als Vater gewinnen, fragte der Dozent die Studenten, inwieweit denn der christliche und muslimische Glaube eigentlich identisch ist, übereinstimmen. Und da brach es aus einem Studenten heraus, nein, der christliche Glaube ist ja was ganz anderes. Allah fühlt nicht mit uns. Zu Allah gibt es keine persönliche Beziehung. Ich denke, wir müssen Hintergründe verstehen lernen, damit wir auch sagen können, wo Menschen Sehnsüchte haben und genau dort an dieser Stelle ansetzen. Dass wir nicht Fragen beantworten, die uns überhaupt keiner stellt, die gar keiner auf dem Herzen hat, sondern dass wir anknüpfen an Sehnsüchte und Bedürfnisse, die wirklich vorhanden sind. Das ganze Alte Testament durchzieht einen Universalismus mit dem Ziel des Friedens, des Schaloms für alle Völker. Alle Völker sollen Gott loben, das finden wir vielfach in den Psalmen. Und in Offenbarung 5, Vers 9 heißt es, Christus hat mit seinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen freigekauft. Und in Vers 13 heißt es, dass alle diese verschiedenen Geschöpfe einstimmen in das Lob vor dem Thron. Und Jesaja 25, Vers 6 spricht von dem Festmahl Gottes für alle Völker. Und dazu gibt es ein Gemälde, das Gemälde von Willi Fries, das Gastmahl. Und das zeigt das versöhnte Miteinander der Kulturen als Ausblick. Eigentlich könnte man auch sagen, als prophetischer Vorgriff auf das, was kommen soll. Im Zentrum ist der Tisch des Herrn, das Reich Gottes. Und bei Gott gibt es Nahrung, Nahrung für das Leben und für die Ewigkeit. Brot und Wein, der Herr teilt aus, er selbst. Er ist das Leben. Und hier kann sich jeder setzen und ausruhen. Ein echtes Miteinander ist möglich. Da drängelt sich keiner nach vorne und da gibt es nicht die Schlacht am kalten Buffet. Dort ist Frieden und der Herr sagt, kommt, es ist alles bereit. Aber dann seht ihr am oberen Bildrand auch die dunklen Gestalten mit Hüten und Handtaschen. Die haben vielleicht gerade eingekauft, ihre Kreditkarte gebraucht. Sie stehlen starr in ihren Mänteln, abgewandt vom Tisch des Herrn, dem göttlichen Licht den schwarzen Rücken zugewandt. Sie schauen eher zur natürlichen Lichtquelle, als könnte da ihr Heil herkommen. Jeder für sich, auf Distanz. Und sie sind auch eingeladen. Sie stehen immer noch nahe, aber sie sind nicht dabei. Wenn sie so bleiben, werden sie nichts von der Fülle abbekommen. Wo man hinschaut, da geht man auch hin. die Menschen im Vordergrund. Das ist ein Sammelsurium an Menschen, die sich einladen lassen. Jesus ist nicht für die gekommen, die sich satt fühlen, sondern für Hungrige, für die, die sich eingestehen, dass sie ihn brauchen. Und die Menschen kommen, wie sie sind. Sie schauen zum göttlich beleuchteten Tisch und sie gehen von der Dunkelheit ins Licht. Sie stehen vom Boden auf, auf dem sie lagen. Sie bewegen sich im Gegensatz zu den starren Menschen oben. Sie stützen einander und wer am Tisch sitzt, wird gut genährt. Und wir können uns jetzt fragen, wo sind wir eigentlich auf diesem Bild, in diesem Bild? Wo liege oder stehe oder gehe ich? Wo schaue ich hin? Und dieses Gemälde ist heute eine Einladung von Gott für uns. Jesus Christus ist der Gastgeber. Er möchte uns allen Gutes tun. Er möchte uns beschenken. Er lädt uns heute an seinen Tisch ein. Und dort sind alle gleichermaßen willkommen, wertgeschätzt. Wir feiern gleich, wenn wir Lieder zu Gottes Ehre singen, Abendmahl. Und jeder kann nach vorne kommen, im Stehen oder Knien Abendmahl nehmen und in diesen Bund treten, dass Jesus für uns gekommen ist, für uns gestorben ist, sein Leben gegeben hat. Und wer diesem Jesus nachfolgen will, der ist eingeladen in diesen Bund. Der bekommt das ganze Programm von Vergebung und Heilung und Befreiung zugesagt, von Zugehörigkeit und wird Teil der Familie Gottes. Jesus lädt uns in diesen Bund ein und er sagt zu uns allen als Boten, geht, geht und wer auch immer dir über den Weg läuft, den bring her, alle sind eingeladen, mein Haus soll voll werden. Teilen wir den Schmerz Gottes, dass am Tisch noch so viel Platz ist? Gott möchte ein volles Haus aus Nationen und Völkern, aus allen ethnischen Gruppen. Sind wir dabei und helfen wir mit? Ich wünsche mir sehr, dass wir alle weiter und mehr Offenheit und Gastfreundschaft lernen wollen, besonders im Wandel unserer Gesellschaft und dass wir das auch als Gemeinde gut lernen. Lassen wir uns doch eine offene Familie als Gemeinde leben und geben wir Menschen ein Stück Zuhause. Weil Gott uns allen ein ewiges Zuhause eröffnet hat. Amen.